Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Motorsporttotal.com-Experten Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann. Auf meinsportpodcast.de.
Danilo Petrucci gewinnt den Grand Prix von Mugello. Er tut dies in einem ganz, ganz spannenden Rennen, in einem sehr abwechslungsreichen, in einem spektakulären Rennen. Gewinnt am Ende vor Marc Marquez und Andrea Dovizioso, die auf die Plätze 2 und 3 kommen. Vierter wird Alex Rins. Valentino Rossi scheidet aus, Jack Miller scheidet aus, nachdem er die schnellste Runde gefahren hat. Und insgesamt war es ein sehr spektakuläres Rennen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schräglage, unserem Talk hier zur MotoGP in Kooperation mit motorsporttotal.com. Mein Name ist Andreas Thies, heute an meiner Seite wieder Ruben Zimmermann. Hallo Ruben.
Servus zusammen.
Und Gerald Dirnbeck ist in Mugello vor Ort, deswegen haben wir einen Ersatz bzw. eine Ersatzfrau. Juliane Ziegengeist, auch von motorsporttotal.com. Hallo Juliane.
Hi, freut mich.
Zum zweiten Mal dabei und deswegen geht auch gleich an dich die erste Frage. Wenn du eine Schulnote vergeben würdest für dieses Rennen von Mugello, welche Note würdest du geben?
Eine glatte 1. Also für mich war es das spannendste und beste Rennen bisher in dieser Saison.
Was hat es für dich so spannend gemacht, dieses Rennen? Also wir sprechen gleich noch drüber, dass es diesen Vierkampf gab etc. Aber was hat es für dich insgesamt so spannend gemacht?
Dass es einfach über weite Strecken eine große Spitzengruppe gab. Es gab dauernd Führungswechsel, Zweikämpfe. Bis zum Schluss war nicht abzusehen, wer jetzt am Ende die Nase vorne haben wird. Und dass jetzt ausgerechnet Petrucci seinen ersten Grand Prix-Sieg zu Hause in Mugello feiern kann, das war natürlich eine ganz besondere emotionale Sache, die das Ganze getoppt hat.
Ruben, würdest du dich mit der Schulnote 1 anschließen?
Ach, 1 ist schwierig. 1 heißt ja quasi, besser geht's nicht mehr. Von daher, ich lasse eher lieber noch so ein bisschen Luft nach oben. Es war auf jeden Fall ein gutes Rennen. Aber ich würde jetzt einfach tatsächlich mal nur in Anführungszeichen eine 2 geben. Vielleicht auch so ein bisschen vor dem Hintergrund, dass die Enttäuschung doch so ein bisschen da war, bei mir persönlich zumindest, dass Yamaha mit der Spitze gar nichts zu tun hatte. Wenn die auch noch vorne mitgemischt hätten, dann wäre es vielleicht tatsächlich eine 1 geworden, aber da gehen wir sicher gleich noch ein bisschen genauer drauf ein.
Wir gehen da gleich auf jeden Fall noch ein bisschen genauer drauf an. Nach dem Qualifying führte Marc Marquez vor Fabio Quartararo und Danilo Petrucci, Franco Morbidelli auf 4. Und wenn man ein bisschen weiter runter geht, Maverick Vinales mit seinem so ein bisschen Standardergebnis in the middle of the pack mit Platz 7, Francesco Bagnaia auf Platz 8, Andrea Dovizioso nur auf Platz 9 und wenn man weiter noch runter guckt, Valentino Rossi auf Platz 18. Bevor wir auf das Rennen zu sprechen kommen, müssen wir gerade über Valentino Rossi sprechen, weil es war sein Heim-Grand Prix, ganz Mugello in seinen Farben dann tatsächlich vertreten, alles überall die Valentino Rossi-Fans. Juliane, woran lag es, dass Valentino Rossi so ein gebrauchtes Rennen am Ende hatte, beziehungsweise ein Rennenwochenende hatte, weil er ist am Ende ausgefallen, hat nur 7 Runden geschafft und konnte das Rennen nicht beenden. Woran lag es, dass dieses Wochenende für Valentino Rossi und für seine Yamaha im Speziellen erstmal so verkorkst war?
Ich glaube, das ist eine Frage, die er sich selber im Moment gar nicht so wirklich beantworten kann. Sinnbildlich ist wirklich das Foto von ihm, wie er schulterhängend nach seinem Sturz durchs Kiesbett stapft. Das ist so das tragische Bild dieses Grand Prix. Man muss sagen, er hat an keinem Tag wirklich konkurrenzfähig ausgesehen. Er hat in jedem Training zu kämpfen gehabt, war fast eine Sekunde von der Spitze weg, konnte in keinem Training in die Top 10 vordringen. Und ich glaube, selbst wenn er das Qualifying nicht so verkorkst hätte, wäre es ihm nicht gelungen, in Q2 vorzudringen. Er hat ja gesagt, er hat sich da ein bisschen von der Taktik her verkalkuliert, zu viel gewartet und mit Rins dann noch diese Scharmütze gehabt. Aber ich glaube, selbst dann, wenn er noch einen schnellen Schuss gehabt hätte, wäre er nicht weiter vorne gestanden, weil er einfach zu langsam war, das hat er auch am Sonntag nochmal betont. Und von daher, von Startplatz 18 ist dann halt im Rennen nicht mehr viel möglich. Zwar ist Rossi oft ein Sonntagsfahrer, kann dann immer noch ein paar Plätze gut machen, aber die Pace, die er an diesem Wochenende hatte, hat nicht ausgereicht. Und ich glaube, diese Crash-Situation mit mir und dann nochmal der Einzelsturz von ihm, das war dann so dieses Negativ-Highlight von vorn bis hinten. Vollkatastrophe.
Ruben, hat er sich da auch vielleicht ein bisschen im Rennen unter Druck, zu sehr unter Druck gesetzt, dass er es unbedingt nochmal zeigen wollte nach dem verkorksten Qualifying?
spielt wahrscheinlich eine Rolle, weil es halt Mugello war und sein Heimrennen. Und ich glaube tatsächlich, das tut ihm persönlich auch richtig weh, dass es ausgerechnet in Mugello so passiert ist. Weil Rossi war ja sowieso immer ein Mann der klaren Worte. Der hat die Probleme von Yamaha, ja, im Prinzip muss man mittlerweile sagen, seit Jahren immer angesprochen. Von daher, wenn er mal ein schlechtes Wochenende drin hat, das überrascht den, glaube ich, nicht wirklich. Dass es jetzt ausgerechnet in Mugello so gekommen ist, das frisst ihn dann aber schon an. Der hat ja auch selber gesagt, dass ihn das wirklich auch ein bisschen mitgenommen hat. Hat das ja verglichen mit seinem Motorplatzer, den er vor ein paar Jahren in Mugello hatte, und hat gesagt, der Motorplatzer damals, der war nicht so schlimm. Damals lag er ja relativ aussichtsreich im Rennen, ist dann ausgeschieden. Und er hat gesagt, das war damals aber in Ordnung, weil ich wusste, dass ich immerhin schnell gewesen wäre, wenn ich ins Ziel gekommen wäre. Und hier waren wir einfach das ganze Wochenende über nur langsam. Und ich glaube tatsächlich, dass er sich da auf jeden Fall am Sonntag besonders unter Druck gesetzt hat. Ja, aber ich sehe es tatsächlich wie Juliane. Also ich glaube, selbst mit einer besseren Startposition ganz vorne hätte der nicht mitfahren können. Man hat es ja auch wieder bei den anderen Yamahas gesehen, die waren einfach generell zu langsam. Und Rossi, der das teilweise in den Rennen in diesem Jahr so ein bisschen überdecken konnte mit einer guten Leistung jeweils am Sonntag, hat es eben diesmal nicht geschafft. Ja, und die Konsequenz ist, dass wir jetzt tatsächlich, glaube ich, ein relativ realistisches Bild gesehen haben, wo Yamaha steht. Und das ist eben momentan tatsächlich bloß der viertbeste Hersteller. Also sie sind hinter Honda und hinter Ducati, das wussten wir eigentlich schon länger. Und dieses Rennen war jetzt aber auch nochmal eine Bestätigung dafür, dass tatsächlich aktuell auch Suzuki besser ist.
Wir kommen gleich nochmal auf die anderen Yamahas zu sprechen, wollen aber jetzt gerade mal über das Rennen sprechen, nachdem wir den großen Hauptdarsteller der letzten Jahre bzw. Jahrzehnte in Mugello, Valentino Rossi, besprochen haben. Das Rennen hat Danilo Petrucci gewonnen. Es war sein erster MotoGP-Sieg, tatsächlich dann auch mit einer fiebrigen Erkältung. Juliane, ich hatte am Anfang des Rennens, als Marc Marquez vorne vorweg fuhr, er hatte immer die Leute hinter sich bzw. er konnte sich nicht so absetzen und trotzdem hatte ich die ersten Runden immer das Gefühl, ja, das fährt Marc Marquez sehr kontrolliert von vorne weg. Ab der Runde 6, ab dem Zeitpunkt, als sich die Ducatis so ein bisschen zusammengetan haben und versucht haben, ihn dann auch anzugreifen, wurde es ein richtig spannendes Rennen. Ich hatte ernsthaft das Gefühl, das plätschert so ein bisschen vor sich hin. Wie war dein Gefühl nach den ersten 5-6 Runden?
Also ich hatte einen anderen Eindruck. Ich muss sagen, ich habe am Wochenende den Ticker gemacht und ich kam gar nicht hinterher, ja, weil für mein Empfinden ständig was passiert ist. Also es hatte streckenweise den Charakter von einem Moto3-Rennen, wo sich ständig überholt wird, wo es auch oft auf Messerschneide stand, weil es zum Kontakt kam, ich glaube, zwischen Müller und Marquez an einem bestimmten Punkt und dann in der Anfahrt zur letzten Runde dann ja auch nochmal zwischen den beiden Ducatis und Marquez fast. Insofern war es für mich jetzt nicht so, dass es sich irgendwie gezogen hätte. Es ist natürlich dadurch, dass es ständig zu Positionswechseln kam, dann so, dass ein Marquez nicht seinen Rhythmus fahren kann. Er hatte nicht die Pace, um eine Lücke aufzumachen. Und dann muss er natürlich in eine Verteidigungshaltung gehen und sich irgendwie dann vornehmen, okay, ich versuche es nochmal in der letzten Runde. Das hat er auch probiert. Aber Petrucci hatte die bessere Position.
Petrucci hatte auf jeden Fall die bessere Position. Ruben, um nochmal auf diese Situation nach 6 Runden zu sprechen zu kommen, wo es dann die Aktion gab, wo Dovizioso überholt hat, wo auch Alex Rins zwischendurch ja auch geführt hat, wo Petrucci dann die Führung übernommen hat, als es dann wirklich so 4-5 Runden lang quasi ein Überholmanöver nach dem anderen gab in den Runden, so 6-10. Ist das etwas, was ich überschätzt habe, dass ich gedacht habe, ja, Marc Marquez wird das kontrolliert von vorne hinweg fahren? Oder hattest du dann das ganze Wochenende schon den Eindruck, hier, Ducati kann hier auch richtig Druck machen an diesem Wochenende?
Also einfach bedingt aus der Erfahrung heraus, dass Mugello eigentlich immer eine Ducati-Strecke war, hatte ich persönlich von Anfang an eigentlich nicht das Gefühl, dass Marquez vorne wegfahren kann. Oder anders gesagt, wenn er es hier geschafft hätte, dann würde er wahrscheinlich jedes Rennen in diesem Jahr gewinnen. Ja. Weil er hat auch selber anschließend gesagt, Mugello ist eigentlich für uns die schwierigste Strecke. Und tatsächlich, wenn man sich die Ergebnisse der Vorjahre anschaut, dann ist an dieser These auf jeden Fall was dran. Auch wenn Honda natürlich dieses Jahr beim Motor nochmal nachgelegt hat, da hat man Fortschritte gemacht. Das hat sich jetzt eben in diesem Jahr auch gezeigt, dass er wirklich in der Spitzengruppe mitfahren konnte und bis zum Sieg kämpfen konnte. Aber wenn er weggefahren wäre, das wäre wirklich für die Konkurrenz, gerade für Ducati, ein ganz schlechtes Zeichen gewesen. Ich muss tatsächlich sagen, ich war überrascht, wie schnell Dovizioso und auch Rins nach vorne gekommen sind. Denn du hast ja auch gerade schon über das Qualifying gesprochen, in dem beide nicht wirklich gut waren. Und ich glaube, am Ende der ersten Runde war zumindest Dovizioso schon irgendwo in den Top 3. Also der hat wirklich von Anfang an ordentlich Gas gegeben. Und danach war es dann tatsächlich so ein Rennen auch, wie man es eigentlich erwarten konnte, weil natürlich auch wieder eine Menge Taktik mit drin war. Niemand wollte da wirklich all-in gehen, sondern man hat eben auch wieder versucht, die Reifen so ein bisschen zu schonen, über die Distanz zu kommen, sich ein bisschen was für hinten raus aufzusparen. Und deswegen gab es eben keinen, der da weggefahren ist und auch keinen, der wegfahren konnte. Weswegen wir natürlich dann diese spannende Situation hatten mit einer relativ großen Spitzengruppe bis zum Schluss eigentlich. Und tatsächlich war es tatsächlich fast erwartbar, dass wir wirklich die Entscheidung auch erst in der letzten Runde sehen würden. Aber ich denke tatsächlich, dass Marc Márquez auch mit diesem zweiten Platz extrem gut leben kann, weil ich glaube tatsächlich, der hätte sich nicht unbedingt ausgerechnet, in diesem Rennen zwischen den beiden Ducatis zu landen, also zumindest Dovizioso hinter sich zu lassen. Von daher, der war, auch wenn er ausnahmsweise mal nicht ganz oben auf dem Podium stand, war er trotzdem auch wieder definitiv ein Gewinner des Rennens.
Juliane, du hast es eben angesprochen, dass du gesagt hättest, ja, zwischendurch fühlte es sich an wie ein Moto3-Rennen. Auch Edgar Mielke auf der Zone hatte den Vergleich herangezogen, dass er gesagt hat, ja, das fühlt sich hier wie ein Moto3-Rennen an. Es war ja wirklich ein wirklich packender Vierkampf. Petrucci, Marquez, Dovizioso, Rins, Jack Miller kam zwischendurch dann nochmal nach vorne. Der hat sich dann selber so ein bisschen rausgekegelt. Wem können wir das größte Lob aussprechen, so ab der Runde 7, 8, wo es dann diese Überholmanöver gab? Es muss dann am Ende wohl Danilo Petrucci sein, oder? Weil er dann ja auch unter körperlichen Einschränkungen litt, weil er eine fiebrige Erkältung hatte, weil er so noch nie gewonnen hat und weil er auf einer Maschine saß, die vielleicht dann auf anderen Strecken nicht unbedingt mit Marc Márquez mithalten kann.
Also ich würde auch Petrucci ganz vorne nennen. Zum einen, weil er eben, wie du schon sagtest, das ganze Wochenende mit Fieber zu kämpfen hatte und auch wirklich nach den Trainings aussah wie ein Häufchen Elend. Also man hat ihm die körperliche Anstrengung angesehen und er hat am Samstag auch noch gesagt, er weiß nicht, wie er diese Renndistanz aushalten soll. Aber wenn mich nicht alles täuscht, hat er die meisten Führungskilometer geleistet und hat sich immer wieder an die Spitze gekämpft. Und deswegen hat er das Rennen auch verdient gewonnen. Und mit dem Manöver, das er dann eingangs der letzten Runde gegen Dovizioso und Marquez gefahren hat, hat er auch bewiesen, den Sieg wollte er sich nicht nehmen lassen, unter keinen Umständen. Und dann hat er den Sack zugemacht und das Ding nach Hause gefahren.
Welches war die spektakulärste Aktion des Rennens? War es dann am Ende die von Petrucci?
Ich würde schon sagen, das war die Situation, als Marquez die beiden Ducatis auf der letzten Geraden quasi vor der ersten Kurve geschluckt hat, mehr oder weniger. Also er hat den doppelten Windschatten genutzt, ist vorbeigegangen und dann konnten die Ducatis auf der Bremse aber wieder zu ihm aufschließen und die Honda außen, Dovizioso in der Mitte und Petrucci innen sind dann parallel quasi in diese erste Kurve eingebogen. Und das war für mich so ein bisschen die Szene des Rennens, die ja dann auch rennentscheidend wurde. Petrucci auf der Innenseite, Dovizioso musste das Bike aufstellen, damit beide nicht kollidieren. Naja, und dann ist Petrucci davongezogen. Marquez konnte den zweiten Platz sichern und hat sich dann, glaube ich, auch auf der Schlussrunde gesagt, ich riskiere jetzt nicht mehr zu viel, Dovizioso ist hinter mir und das ist das Wichtigste in der WM.
Danilo Petrucci hat dieses Rennen gewonnen. Das war, ich habe es eben schon gesagt, es war sein Premierensieg in der MotoGP. Er hat vorher noch kein Rennen gewonnen. Er hat nur diesen einen Jahresvertrag bei der Ducati. Was für ein Moment ist das für Danilo Petrucci und was für ein Moment ist das dann auch für die Ducati hier in diesem Grand Prix von Mugello Ruben?
Ja, also für Ducati ist es natürlich, wenn es ein Rennen gibt, was sie gewinnen müssen im Jahr, dann ist es auf jeden Fall Mugello natürlich, das Heimrennen für Ducati. Letztes Jahr war es ja Jorge Lorenzo, der da tatsächlich ja auch seinen ersten Sieg auf Ducati feiern konnte, jetzt eben ein Jahr später Petrucci. Ich glaube tatsächlich auch, dass sich Dovizioso ein bisschen darüber ärgert, dass er jetzt zweimal aufeinanderfolgend jeweils vom Teamkollegen geschlagen wurde. Letztes Jahr eben von Lorenzo, jetzt von Petrucci. Für Petrucci selber ist es natürlich so oder so, der erste Sieg ist immer was Besonderes, das ist gar keine Frage. Aber gerade eben in seiner Situation, über die wir ja auch hier schon häufiger gesprochen haben, mit dem Einjahresvertrag eben, er weiß noch nicht, geht es weiter für ihn oder wird er vielleicht durch Jack Miller ersetzt. Da sind solche Ergebnisse natürlich Gold wert. Und tatsächlich, wenn man sich die letzten Rennen anschaut, gerade auch jetzt wieder Mugello, wo Petrucci eben gewonnen hat, Miller nach seinem Sturz ausgeschieden ist, da schlägt tatsächlich das Pendel momentan doch relativ stark Richtung Petrucci aus. Man hört jetzt von Ducati, die Vertragsverlängerung wird noch nicht unmittelbar kommen, man möchte sich da noch ein bisschen Zeit lassen. Sie sind eben in der komfortablen Position in diesem Jahr, dass sie dann nicht sofort handeln müssen, weil eben der Markt eigentlich zu ist. Alle anderen Topfahrer haben noch 2 Jahre Vertrag. Deswegen sind sie in dieser Position, dass sie sich nicht sofort entscheiden müssen, sondern sich auch noch ein bisschen Zeit lassen können. Das werden sie, glaube ich, auch tun. Aber auf jeden Fall, so wie es aktuell aussieht, gibt es eigentlich keinen Grund, Petrucci auszutauschen, weil er hat sich jetzt tatsächlich, nachdem er doch zu Saisonbeginn ein paar Schwierigkeiten hatte, auch hinter den Erwartungen teilweise gerade im Qualifying zurückgeblieben ist, da hat er sich mittlerweile gefangen, stand jetzt zum zweiten Mal in Folge auf dem Podium, hat seinen ersten Sieg geholt und solange er diese Ergebnisse einfährt, gibt es ja für Ducati gar keinen Grund, ihn auszutauschen, weil es ist nach wie vor klar, die Nummer 1 ist Andrea Dovizioso und Petrucci ist eben der Nummer 2 Fahrer in Anführungszeichen, der hin und wieder mal für ein Erfolgserlebnis auch sorgen soll, so wie es eben jetzt auch in Mugello getan hat. Und insofern, ja, für ihn und natürlich auch für Ducati rundum ein gelungenes Wochenende.
Und er zeigt eine gute Konstanz, er hat in jedem Rennen bislang gepunktet und es geht ja, die Kurve geht ja nach oben.
Ja, absolut, genau. Also er war in Le Mans ja schon auf dem Podium. Ich glaube tatsächlich, dass der Knackpunkt ist, was er auch selber gesagt hat, oder der Knackpunkt war bei ihm immer das Qualifying. Das hat er nicht so wirklich hinbekommen. In den ersten Rennen hat dann auch gesagt, wir müssen endlich mal schaffen, aus einer der ersten beiden Reihen zu starten. Und in Mugello, ja, hat man jetzt dann ja auch gesehen, wozu das führt. Er ist von Platz 3 ins Rennen gegangen und hat es dann eben auch wirklich geschafft, sich von dieser guten Startposition aus sofort in der Spitzengruppe festsetzen zu können. Und wenn er jetzt wirklich dieses Problem, was er im Qualifying zu Beginn des Jahres hatte, nachhaltig auch in den Griff bekommen hat, dann werden wir den in diesem Jahr auf jeden Fall noch häufig auf dem Podium sehen.
Danilo Petrucci jetzt auf Platz 4 in der WM-Wertung mit 82 Punkten und hat diesen Sieg geholt. Zweiter ist Marc Marquez geworden. Ruben hat es eben schon gesagt, wenn Marc Marquez jetzt auch hier in Mugello gewonnen hätte, dann hätte die ganze MotoGP auch ein richtiges Problem, weil das ist eine Strecke, wo Ducati dann wirklich eigentlich gewinnen muss. Juliane, trotzdem, auch Ruben hat das eben angesprochen, darf er sich zu den Gewinnern zählen? Er hat den Vorsprung in der Fahrerwertung hat er ausgebaut. Er hat gezeigt, dass er ganz, ganz knapp dran war. Eigentlich müsste Marc Marquez doch mit einem fetten Strahl, mit einem fetten Grinsen aus Mugello wegfahren.
Ja, also ich habe auch das Gefühl gehabt, dass er mit dem zweiten Platz mehr als zufrieden ist. Sein Ziel muss es ja generell sein, immer vor Andrea Dovizioso ins Ziel zu kommen. Und er hat auch nach dem Rennen gesagt, auf der letzten Runde ist er ja eigentlich dafür bekannt, da nochmal irgendwie eine Attacke zu reiten. Letzte Kurve, das haben wir ja schon mehrfach gesehen, auch mit Dovizioso. Aber als er gesehen hat, okay, die Ducati, die vor mir ist, ist die von Petrucci. Also mache ich hier jetzt keine Dummheiten und fahre das Ding nach Hause, saug mich im Windschatten ran und guck, was passiert. Das hat nicht mehr ganz gereicht. Der Zielstrich kam zu früh. Aber mit diesem zweiten Platz vor Dovizioso kann er mehr als zufrieden sein. Gerade auf so einer für Honda in der Vergangenheit schwierigen Strecke wie Mugello. Er hat bisher, glaube ich, nur einmal hier gewonnen. Und ja, also dieser zweite Platz so knapp am Sieg vorbei kann ihn nur glücklich machen in der jetzigen Situation. Und das heißt, dass er auf allen Strecken, unter allen Bedingungen, selbst wenn er mal zu kämpfen hat, eigentlich in der Lage ist, aufs Podest zu fahren. Und das ist für die WM Gold wert.
Ruben, hast du nicht viel hinzuzufügen, oder? Marc Marquez ist guter Laune hier aus Mugello weggefahren.
Ja, genau. Also ich habe es ja gerade auch schon gesagt und was Juliane sagt, das ist absolut richtig. Er kann wirklich, das hat er jetzt im Mugello gezeigt, auch auf Strecken, die ihm eigentlich nicht so liegen, eben immer noch aufs Podium fahren. Das war ja tatsächlich auch im letzten Jahr so. Also wenn Marquez im letzten Jahr ins Ziel gekommen ist, beziehungsweise nicht gestürzt ist oder irgendein anderes Problem hatte, dann ist er eben immer auf dem Podium gelandet. Und in diesem Jahr sehen wir jetzt ja wieder genau das gleiche Bild. Er hatte eben diesen Sturz in Austin. Das Rennen hätte er ja sonst mit einem Riesenvorsprung gewonnen. Und in allen anderen Rennen stand er eben auf dem Podium, ist mindestens Zweiter geworden. Und ja, also es sind aktuell, das ist die gute Nachricht, in der WM nach wie vor nur 12 Punkte, die ja vor Dovizioso liegt. Also deutlich spannendere WM aktuell als im vergangenen Jahr. Da war der Abstand zu diesem Zeitpunkt schon deutlich größer. Und ich glaube tatsächlich, dass Dovizioso auch in der Lage ist, ähnlich wie Marquez, in jedem Rennen ums Podium mitzukämpfen. Aber man hat irgendwie bei ihm das Gefühl, er muss immer ein bisschen mehr dafür arbeiten, was eigentlich Schwachsinn ist, weil auch Marquez unglaublich viel arbeitet. Das sieht man auch daran, wie eben jeweils die anderen Honda-Piloten abschneiden. Aber bei ihm sieht es irgendwie immer noch mal einen Ticken natürlicher und leichter aus. Bei Dovizioso hat man immer das Gefühl, da gibt es hinter ihm noch ein paar Fahrer, hat man ja auch jetzt wieder gesehen. Dovizioso musste sich auch jetzt in der letzten Kurve wieder gegen Alex Rins verteidigen. Und das ist so ein bisschen der Eindruck, der bleibt. Die beiden waren zwar relativ nah zusammen, aber am Ende scheint einfach Marquez immer noch diesen Ticken mehr drauf zu haben, weswegen diese 12 Punkte Abstand in der Weltmeisterschaft natürlich auf dem Papier zumindest für Spannung sorgen. Aber eigentlich war Mugello auch so ein Rennen, was wieder relativ deutlich ein Zeichen dafür war, dass der Weltmeister auch in diesem Jahr wenn er sich nicht verletzt, was wir natürlich alle nicht hoffen, wieder Marc Marquez heißen wird.
Also müssen wir sagen, dass Andrea Dovizioso so ein bisschen der erste Verlierer dieses Rennens ist?
Würde ich tatsächlich sagen. Also natürlich dritter Platz beim Heimspiel von Ducati ist jetzt nicht so schlecht, würde man denken, aber genau aus dem Grund. Also zum einen, weil er hinter Marquez verloren ist, und wir haben ja eigentlich in der letzten Ausgabe hier auch gesagt, als wir eine kleine Vorschau auf Mugello auch gemacht hatten schon mal am Ende, da haben wir ja eigentlich gesagt, Mugello ist das Rennen, da muss Dovizioso jetzt. Also da muss er jetzt vor Marquez landen, da muss er im Zweifel auch gewinnen. Hat er nicht geschafft. Also es sind halt nur 4 Punkte, die er verloren hat, aber er ist, glaube ich, schon mit dem Ziel eigentlich in das Wochenende gegangen, ein bisschen von diesem Vorsprung wieder abzuknabbern. Stattdessen ist er wieder größer geworden. Und der zweite Grund, den habe ich auch vorhin schon mal angerissen, dass er jetzt zum zweiten Mal in Folge in Mugello eben nicht gewonnen hat, sondern wieder sein Teamkollege. Das wird gerade ihn als Italiener, glaube ich, auch so ein bisschen stören. Von daher, wenn man sich für eine Seite entscheiden müsste, Gewinner oder Verlierer, würde ich Dovizioso tatsächlich, obwohl er kein schlechtes Rennen gezeigt hat und sich nach dem Qualifying ja gut erholt hat, trotzdem eher auf der Verliererseite sehen.
Wie bewertest du das Wochenende von Andrea Dovizioso, Juliane?
Ich bin da ehrlich gesagt ganz bei Ruben. Also ich finde, man hat das auch gesehen. Er war schon ein bisschen angefressen. Ihn hat es gewurmt, dass er nicht gewonnen hat, dass er hinter Marquez und eben auch seinem Teamkollegen Petrucci ins Ziel gekommen ist. Klar hat er sich gefreut, auch, ich glaube auch ehrlich gefreut für Petrucci. Aber er wirkte jetzt nicht wirklich glücklich. Und wie soll er auch? Also sein ärgster WM-Konkurrent Marquez ist vor ihm ins Ziel gekommen. Das ist generell schon mal schlecht, wenn man ohnehin Rückstand hat. Und dann eben zu Hause in Mugello zwar auf dem Podest zu stehen, aber den Sieg zu verpassen, ist schon irgendwie bitter. Und man hatte auch so ein bisschen den Eindruck, dass Danilo Petrucci dann fast ein schlechtes Gewissen hatte, gewonnen zu haben mit diesem Manöver in der ersten Kurve der letzten Runde, wo er ja mehr oder weniger Dovizioso dazu gezwungen hat, ein bisschen zurückzustecken und der dadurch dann eben die Luft auf Marquez verloren hat und dann eben nicht mehr Zweiter wurde. Da hat dann Danilo Petrucci sich schon fast so ein bisschen entschuldigt und gesagt, ja, tut mir leid, dass ich ihm da so ein bisschen den zweiten Platz verhagelt habe. Das war nicht meine Absicht, aber ich wollte das Rennen eben unbedingt gewinnen. Das fand ich dann fast ein bisschen, hat er mir leid getan, Herr Petrucci.
Danilo Petrucci gewinnt vor Marc Marquez und Andrea Dovizioso. Es gab allerdings dahinter auch noch sehr viele Fahrer, die wir besprechen sollten, weil sie tatsächlich für Schlagzeilen gesorgt haben. Wer unglaublich nah dran war an der gesamten Musik, das war Alex Rins. Zwischendurch hatte er sogar die Führung übernommen, musste sich am Ende nur mit einer halben Sekunde dann geschlagen geben. Und er hat im Moment eine wirklich gute Phase. Wenn wir gucken, er ist auf Platz 3 in der Fahrerwertung in der WM. Hatte beim letzten Rennen hatte er in Le Mans ein nicht so gutes Rennen, aber ansonsten ist das bislang eine fantastische Saison. Alex Rins ist wirklich mittendrin, Ruben, oder?
Ja, der ist mittendrin, zumindest mal im Kampf um das Podium und auch um Rennsiege. Weltmeisterschaft würde ich jetzt sagen, nein, weil da ist realistisch gesehen sowieso nur Marquez drin und vielleicht noch Dovizioso. Aber klar, also Alex Rins, ich habe es ja auch ganz zu Beginn der Sendung schon mal gesagt, insgesamt Suzuki ist einfach momentan stärker drauf als Yamaha. Und da war dieses Rennen jetzt auch wieder ein Beweis dafür. Rins, der es ja ähnlich gemacht hat wie Dovizioso und sich erstmal wieder nach vorne kämpfen musste, nachdem das Qualifying ihm wieder mal nicht gepasst hat, das ist tatsächlich nach wie vor die größte Baustelle, die man bei Suzuki hat, dass einfach die Pace auf einer schnellen Runde im Qualifying nie so wirklich zusammengebracht wird. Wenn sie das noch beheben können, dann wird es natürlich auch im Rennen noch ein bisschen leichter werden, weil jetzt haben wir aktuell die Situation, dass sich Rins in der Regel tatsächlich von irgendeinem Mittelfeldplatz aus erstmal nach vorne kämpfen muss, was er eben in Mugello sehr gut geschafft hat. Aber es gibt auch Strecken, da ist das schwieriger und da wird ihm dann so ein schlechtes Qualifying-Ergebnis eher zum Nachteil werden. Aber grundsätzlich, ja, also er hat sich da durchgekämpft, relativ schnell, war dann dran an dieser Spitzengruppe und konnte ja eben auch mithalten. Und es war ja tatsächlich in der letzten Kurve auch extrem eng. Also der hätte Dovizioso diesen dritten Platz durchaus noch wegnehmen können. Und von daher Suzuki absolut auf dem richtigen Weg und also ich glaube, das ist jetzt keine allzu gewagte Wette, wenn man sagt, dass Alex Rins in diesem Jahr auf jeden Fall noch ein paar Mal auf dem Podium stehen wird. Und ich meine, wir haben noch ein paar Strecken, wo man auf dem Papier sagen würde, die sollten der Suzuki entgegenkommen, wo sie auch im letzten Jahr schon stark waren. Deswegen würde ich es auch nicht ausschließen, dass der vielleicht sogar in diesem Jahr ein oder zwei Rennen auch noch gewinnen kann.
Alex Rins nur mit einer halben Sekunde Rückstand auf das Podium, beziehungsweise nur mit 0,2 Sekunden Rückstand aufs Podium auf Andrea Dovizioso, halbe Sekunde Rückstand auf Danilo Petrucci, der das Rennen gewonnen hat. Ich möchte gerne, Juliane, über Jack Miller noch sprechen. Jack Miller hat zwischendurch ein furioses Rennen geliefert, hatte kurz bevor er ausgefallen ist, er ist in der 15. Runde rausgefallen, hatte er noch die schnellste Rennrunde gefahren. Was ist dann passiert und warum ist es Jack Miller passiert?
Das ist wirklich schade, dass er das Rennen nicht zu Ende fahren konnte, weil ich glaube, er wäre im Kampf um das Podest, gut, das lässt sich im Nachhinein immer schwierig sagen, aber auch ein Kandidat gewesen, weil er am Anfang ja sogar in der Lage war, Marc Marquez unter Druck zu setzen und ihn einige Male angegriffen hat. Generell hat er in den vergangenen Rennen eine recht gute Pace gezeigt. In Austin war er Dritter, in Frankreich ist er Vierter geworden, noch knapp am Podest vorbeigeschrammt. Also er scheint mit der Ducati ähnlich gut zurechtzukommen wie Petrucci und Dovizioso. Dass es dann jetzt schon zum dritten Ausfall in dieser Saison gekommen ist, ist bitter. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass er im Eifer des Gefechts dann, er ist ja diesmal übers Vorderrad weggerutscht, dann die Kontrolle verliert, aber es ist nicht im Zweikampf passiert. Es kann an den Reifen gelegen haben. Insofern ist es schon schade, weil es ja auch für das Team ein Doppelausfall war. Francesco Bagnaia ist ja auch gestürzt. Der war am Freitag sehr schnell unterwegs, war auch im Rennen gut dabei. Also ja, zwei gute Ergebnisse leider weggeschmissen.
Jack Miller ist ausgeschieden und ich hatte zwischendurch das Gefühl, ja Mensch, er kann da wirklich auch vorne mithalten. Er hat da so ein bisschen alles durcheinander gebracht. Wie hast du die Szene bewertet, Ruben?
Tatsächlich muss ich sagen, im Fall von Jack Miller, was mir bei ihm so ein bisschen durch den Kopf geht, wir haben ja gerade auch schon über die Situation gesprochen, Stichwort Vertrag nächstes Jahr bei Ducati möglicherweise, wenn du halt in den ersten 6 Rennen 3-mal ausscheidest, das ist halt einfach zu viel. Das ist auch extrem schade, weil ich persönlich muss sagen, ich bin in gewisser Weise ein Fan von Jack Miller. Ich glaube, der ist verdammt talentiert. Ich meine, das hat er oft genug auch schon bewiesen. Die Frage ist tatsächlich, ob er diesen nächsten Schritt jetzt in den nächsten Jahren irgendwann machen kann. Er ist ja auch noch verhältnismäßig jung, dass er wirklich auch ja, die Konstanz an den Tag legt, dass man wirklich sagt, ja, wir trauen es dem zu, auch in einem Werksteam zu bestehen und da dann wirklich auch irgendwann um den WM-Titel zu kämpfen. Weil ich habe das Gefühl, er steht sich tatsächlich aktuell noch ein bisschen selbst im Weg. Also vielleicht will er dann teilweise auch ein bisschen zu viel. Vielleicht weiß er eben auch genau um diese Situation, dass er Petrucci eigentlich schlagen muss, wenn er ins Werksteam aufsteigen möchte, dass ihm dann die Fehler passieren. Und das finde ich persönlich eben extrem schade, weil er das Talent auf jeden Fall hat. Ich bin jetzt auch nicht nah genug an ihm dran, dass ich sagen kann, ob er sich da wirklich selbst im Grunde hat, dass es vielleicht doch einfach nur Pech ist. Aber ich meine, die Ergebnisse sprechen ja eigentlich für sich. Wenn er ins Ziel kommt, dann ist er immer vorne mit dabei, ist 2-mal Vierter, 1-mal Dritter geworden. Aber in den anderen 3 Rennen ist er halt gestürzt und das ist halt einfach eine deutlich zu hohe Quote. Das ist so ein bisschen das Phänomen, was man ja bei vielen Fahrern sieht, von denen man eigentlich sagt, ja, die sind super schnell, aber die kommen halt einfach nicht oft genug ins Ziel. Ein Name, der mir da jetzt spontan ins Gedächtnis schießt, ist zum Beispiel Cal Crutchlow, der ja auch sehr gut mit Jack Miller befreundet ist. Das ist ja auch einer, der kann an einem guten Tag ein Rennen gewinnen, der kann vorne mithalten, aber an einem schlechten Tag ja, schmeißt das dann halt weg, was bei ihm auch ein bisschen zu häufig vorkommt. Ob man die beiden jetzt unbedingt in die gleiche Schublade einsortieren muss, weiß ich nicht. Aber ich glaube tatsächlich, Jack Miller muss da auf jeden Fall dran arbeiten, in welchem Bereich auch immer. Ich weiß nicht, ob das vielleicht eine mentale Geschichte ist, dass er einfach sich da nicht im Griff hat und dann zu viel möchte und zu stark pusht. Aber auf jeden Fall muss er dafür irgendeine Lösung finden, denn wie gesagt, er hat eigentlich das Talent, dann irgendwann auch diesen nächsten Schritt zu gehen. Nur so wie es momentan läuft, droht ihm halt dann auch so ein bisschen das Schicksal, ewig irgendwo in diesen Teams, in diesen Satellitenteams im oberen Mittelfeld festzustecken und eben nie den Sprung Richtung Werksteam zu schaffen. Und das fände ich persönlich extrem schade.
Jack Miller, ich habe an den gleichen Namen gedacht, auch an Cal Crutchlow gedacht. Von daher, ja, zwei doofe ein Gedanke hier in diesem Fall. Jack Miller dann ausgeschieden in der 15. Runde. Und jetzt, wo wir die ganzen guten Nachrichten beziehungsweise mit Jack Miller etwas schwächere Nachrichten abgeliefert haben, jetzt müssen wir zu den schlechten Nachrichten kommen, nämlich zum Abschneiden von Yamaha. Wir haben eben schon über Valentino Rossi gesprochen, aber insgesamt war Yamaha wieder nicht bei der Musik dabei. Maverick Vinales als Sechster, der Beste, der kommt allerdings auch überhaupt nicht von der Stelle. Und wenn man sich dann die anderen Yamahas anguckt, Franco Morbidelli zum Beispiel, der ein gutes Qualifying hatte, aber dann auch ausgefallen ist nach 5 Runden. Fabio Quartararo, der ein gutes Qualifying hatte, der nur auf Platz 10 am Ende eingefahren ist. Was war da los bei Yamaha, Juliane?
Also man muss generell sagen, wie Ruben schon gesagt hat, dass Yamaha im Moment nur, wenn man die Hersteller hernimmt, Platz 4 belegt. Hinter Honda, hinter Ducati, hinter Suzuki. Also Suzuki hat Yamaha definitiv überholt. Keiner der Fahrer kann im Rennen so wirklich mit den anderen mithalten. Sie sagen auch immer, es ist schwierig, mit anderen Motorrädern zu fahren. Also wenn sie alleine auf eine schnelle Runde fahren, dann mag das gehen. Aber so im Pulk gibt es Probleme. Die Beschleunigung ist schlecht. Der Topspeed reicht nicht aus. Also das sind so Probleme, die Valentino Rossi nach dem gestrigen Rennen aufgezählt hat und die sicherlich auch Maverick Vinales quälen. Der ist jetzt Sechster geworden, weil er eine relativ starke Schlussphase hatte, aber hat halt auch von den Ausfällen im Spitzenfeld profitiert. Banyaya, Miller. Insofern ist es natürlich nicht das, was Yamaha will. Das ist nicht das, womit sie in die Saison gestartet sind. Sie wollten mit um die WM kämpfen. Davon sind sie im Moment weit entfernt. Es fehlen schon so viele Punkte, dass da eigentlich kein Land mehr in Sicht ist. Und das Schlimme ist ja, dass sie scheinbar auch selber keine Lösung wissen. Die anderen Hersteller haben sich im Vergleich zum Vorjahr gesteigert, haben ihre Schwächen minimiert, haben ihre Stärken ausgebaut. Zum Beispiel Honda beim Topspeed, Suzuki beim Handling. Und Yamaha tritt irgendwie auf der Stelle. Und das ist natürlich ein Rückschritt, wenn die anderen sich verbessert haben. Und da muss man sich jetzt irgendeinen Plan einfallen lassen, um das zumindest für die zweite Saisonhälfte noch irgendwie zu kitten. In Barcelona gibt es ja noch mal einen Test. Aber ob da dann die großen Allheilmittel gefunden werden, ich bin mir da nicht so ganz sicher.
Und was war der Unterschied jetzt zwischen dem Qualifying und dann dem Rennen? Weil im Qualifying sah es ja eigentlich ganz gut aus, wenn man sich das Qualifying-Ergebnis anguckt und dort sieht Fabio Quartararo auf Platz 2, Franco Morbidelli auf Platz 4, gut mit Maverick Vinales und mit Valentino Rossi, beiden Werksfahrern, nicht so gut dabei, aber wenigstens bei den Petronas Yamaha funktionierte es ja.
Die sind immer auf eine Runde gesehen recht gut unterwegs, das hat man ja auch schon in Le Mans gesehen, oder war es Jerez? Ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, wo Quartararo die Pole hatte und Franco Morbidelli direkt daneben den zweiten Startplatz. Aber da konnten sie sich im Rennen noch relativ gut halten. Hier jetzt hat es schon am Start gefehlt. Also beide sind da relativ weit zurückgefallen. Und dann ist es natürlich mitten im Feld mit den Zweikämpfen schwierig, sich in den Rhythmus zu bringen und dann die Pace zu finden, um den Anschluss wieder herzustellen. Und es ist eben auch nochmal ein Unterschied, ob man eine schnelle Runde im Qualifying braucht und die auf den Punkt bringt oder dann im Rennen über eine ganze Distanz schnelle Rundenzeiten hinkriegt. Und das scheint dann Yamaha immer noch große Probleme zu reiten, auch beim Kundenteam.
Die Yamahas also wieder mal auf verlorenem Posten an diesem Wochenende. Wir haben ja mal unsere kleine Rubrik, über welchen Fahrer haben wir noch nicht gesprochen. Und Ruben, ich könnte mir vorstellen, dass du da einen Namen aus Fernost dann auf dem Zettel hast.
Ich weiß, wen du meinst, Taka Nakagami, der auf Platz 5 gelandet ist. Tatsächlich überraschend, zweitbester Honda-Fahrer nach Marc Marquez. Ich würde das Thema tatsächlich aber sogar ein bisschen weiterspinnen und grundsätzlich mal über die Situation reden bei Honda, eben abseits von Marc Marquez. Denn tatsächlich, wieder mal hat sich gezeigt, was wir ja eigentlich vorher auch schon vermutet hatten, nämlich dass Mugello nicht wirklich eine Honda-Strecke ist. Es war eigentlich wieder mal nur Marquez, der es wirklich zusammengebracht hat. Klar, Nakagami auf 5 überraschend, aber ansonsten halt auch Crutchlow auf 8 nicht wirklich den Erwartungen, die man eigentlich bei Honda hat, gerecht geworden. Und Jorge Lorenzo, ja, das ist das gleiche Spielchen, über das wir eigentlich schon seit Wochen und Monaten reden. Für den war es sogar, hat er selber gesagt, eher wieder ein Rückschritt im Vergleich zu den vergangenen Rennen. Also der kommt auch noch nicht so wirklich in Fahrt. Und ich persönlich sehe wirklich, das Thema haben wir ja hier auch schon mal angerissen, glaube ich. Ich sehe da wirklich bei Honda ein gewaltiges Problem, wenn irgendwann der Tag kommt, an dem Marc Marquez nicht mehr da ist. Also man kann wirklich bei Honda nur alles tun, um den Kerl momentan so lange wie möglich zu halten, ihm jeglichen Wunsch, den er bei einer Vertragsverlängerung hat, zu erfüllen, weil es gibt einfach momentan niemand anderen, der wirklich mit dieser Honda vernünftig zurechtkommt. Also klar, es ist jetzt wie zum Beispiel hier mal Nakagami, der ein kleines Ausrufezeichen setzen kann. Auch Crutchlow hatte ja schon Rennen, wo er vorne mit dabei war. Bei Lorenzo warten wir immer noch drauf. Aber wirklich anderer Fahrer, abgesehen von Marquez, der mit dieser Honda konstant vorne mitfahren kann, den gibt's einfach nicht. Und das gilt nicht nur für diese Saison. Also auch wenn wir uns zurückerinnern ans letzte Jahr, da war ja unser Sorgenkind immer Dani Pedrosa. Der hat's ja auch im letzten Jahr überhaupt nicht mehr zusammengebracht, mit der Honda noch irgendwas zu reißen. Also dieses Motorrad ist wirklich mittlerweile so auf Marc Marquez zugeschnitten, dass kein anderer damit mehr wirklich ja, gute Ergebnisse rausfahren kann. Und ich meine, auch das wieder ein Szenario, auf das wir natürlich alle nicht hoffen, aber wenn sich Marc Márquez irgendwann mal verletzen sollte oder wenn er wirklich mal auf die Idee kommt, um nicht ganz so ein schwarzes Szenario auszumalen, wenn er einfach mal auf die Idee kommt, irgendwann nach Ablauf seines Honda-Vertrages zu sagen, naja, ich suche jetzt eine neue Herausforderung, ich will jetzt doch noch einmal mit einer anderen Marke Weltmeister werden, dann steht Honda, glaube ich, relativ dumm da. Also das ist tatsächlich momentan, glaube ich, bei Honda, oder das muss bei Honda eigentlich ein Thema sein, dass man wirklich schaut, dass man sich da irgendwie hinter Marc Márquez so einen zweiten Fahrer heranziehen kann, der mit diesem Bike einfach zurechtkommt. Denn ansonsten steuern die, den Vergleich habe ich jetzt auch schon mehrfach gelesen, vielleicht auf so eine Situation zu, die wir bei Ducati ja hatten, nachdem Casey Stoner da weggegangen ist. Die steckten ja auch über Jahre hinweg in einem Loch, konnten kein Rennen mehr gewinnen, sind bis ins Mittelfeld zurückgefallen. Und tatsächlich, wenn ich persönlich mir jetzt eine MotoGP ausmale mit Honda ohne Marc Márquez, dann wären die wahrscheinlich auch eher so irgendwo im Bereich von Yamaha. Und wo die stehen, das haben wir ja gerade schon relativ ausführlich besprochen.
Also es liegt gar nicht an den Fahrern, sondern tatsächlich an einer kompletten Fokussierung auf Marc Márquez, deiner Meinung nach.
Ja, also das ist meine persönliche Meinung, das weiß ich nicht, aber ich denke tatsächlich, wenn es um die Entwicklung des Motorrads geht, dann hört man einfach mittlerweile zu 99% auf Marc Márquez. Bei Kleinigkeiten geht man natürlich auch darauf ein, was Jorge Lorenzo gerne hätte. Der gibt ja auch durchaus da Input, sagt auch, was er zum Beispiel gerne an der Verkleidung anders hätte, was halt nicht so einfach ist. Versucht ja auch beim Sitz dann immer mal wieder umzustellen, probiert hin und her. Also bei solchen Sachen, klar, Honda ist ein großes Werksteam. Da kann man auf die Wünsche von beiden Fahrern eingehen. Aber gerade was diese großen Themen angeht, also zum Beispiel Entwicklung beim Motor und solche Geschichten, ich glaube wirklich, dass Márquez da sehr, sehr eindeutig die Richtung vorgibt. Und er hat sich dieses Bike eben über all die Jahre, die er jetzt bei Honda ist, so hingebaut, dass einfach alle anderen verdammt große Schwierigkeiten damit haben. Wie gesagt, dafür muss man nicht nur dieses Jahr heranziehen, auch wenn man mal schaut im vergangenen Jahr oder auch in den vergangenen Jahren, wer sich alles an dieser Honda versucht hat. Also ein Franco Morbidelli beispielsweise im vergangenen Jahr auf der Kunden-Honda, der ordentlich teilweise gefahren ist, aber auch Schwierigkeiten hatte, jetzt mit der Yamaha eigentlich deutlich besser zurechtkommt. Wir hatten einen Jack Miller auf der Kunden-Honda, der auch mit Ausnahme damals seines Sieges im Regen in Assen eigentlich nicht wirklich was gerissen hat. Jetzt ist er bei Ducati plötzlich schnell, kann um Podestplätze mitfahren. Also es entsteht tatsächlich dieses Bild, dass tatsächlich die Honda momentan, glaube ich, das am schwierigsten zu fahrende Bike im Feld ist, weil sie einfach so auf diesen Stil von Marc Márquez abgestimmt ist. Und den Stil fährt halt sonst keiner. Und das ist so ein bisschen das Problem.
Wie siehst du das, Juliane?
Es ist ganz interessant, weil Ruben damit eigentlich das anspricht, was Jorge Lorenzo am Wochenende auch sehr deutlich gesagt hat. Also er hat gesagt, dass er glaubt, dass die aktuelle Honda ein Motorrad ist, mit dem nur Márquez konkurrenzfähig und schnell sein kann. Und die Ergebnisse bestätigen das ja bis zu einem gewissen Punkt. Und Lorenzo hat sich jetzt so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, das zu ändern. Er reist auch heute, wenn ich das richtig im Kopf habe, nach Japan, um eben dort mit den Ingenieuren einen Plan auszutüfteln, was man am Bike verändern kann, um es für ihn und, so sagt er, auch alle anderen, aber natürlich zuvorderst für ihn, fahrbarer und einfacher fahrbar zu machen. Und er hat ja bei Ducati auch Probleme gehabt, sich anzupassen, aber dort ist es ihm dann zumindest im zweiten Jahr gelungen, Siege einzufahren. Also zum Beispiel Mugello im vergangenen Jahr. Jetzt mit Honda hat er seinen schlechtesten Saisonstart, seit er in der MotoGP fährt, zu verzeichnen und kommt irgendwie auf keinen grünen Zweig. Und jetzt ist für ihn auch der Punkt gekommen, wo er sagt, es muss sich was ändern, um das nicht nur für mich, sondern auch für andere zu einem Motorrad zu machen, mit dem man gewinnen kann und eben nicht für Márquez. Ich bin mal gespannt, wie weit sich Honda darauf einlassen wird, denn Lorenzo hat auch gesagt, okay, Honda gewinnt mit Márquez. Die haben 5 von 6 möglichen WM-Titeln in den vergangenen Jahren mit ihm geholt. Also ist jetzt ihr Druck, was zu ändern, nicht so groß. Gleichzeitig sagt er aber auch, für Honda muss es ja das Ziel sein, dass nicht nur ein Fahrer mit dem Motorrad gewinnen kann. Und da hat er ja auch irgendwie recht. Also sind wir mal gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt.
Und das ist ja eigentlich tatsächlich auch eine Stärke, die sich jetzt in den letzten Jahren bei Ducati rausgebildet hat, die ja wirklich, ich habe es ja angesprochen, nach dieser Krise, als Casey Stoner da war, beziehungsweise dann weggegangen ist und plötzlich keiner mehr mit diesem Motorrad zurechtgekommen ist. Mittlerweile hat Ducati ja das Bike so hingebaut, dass wirklich eigentlich alle damit schnell sind. Also du hast einen Dovizioso, der damit Rennen gewinnt, jetzt auch in Petrucci. Über Jack Miller haben wir gesprochen, ist sofort eigentlich auf der Ducati gut klargekommen. Pecco Bagnaia auch akzeptabel unterwegs damit. Also tatsächlich hat sich dieses Bild komplett verschoben. Die Ducati, die früher als das am schwierigsten zu fahrende Bike im Feld galt, ist mittlerweile tatsächlich relativ kompatibel für jedermann, wenn man so möchte. Und bei Honda geht es eben tatsächlich, seit Marc Márquez da ist, eher so ein bisschen in die andere Richtung.
Das ist eine interessante Geschichte, die wir hier auftun, beziehungsweise die natürlich selber dann auch vom Team aufgetan wird und die wir in den nächsten Wochen und Monaten mal beobachten sollten. Was wir festhalten können, ist, dass Marc Márquez einer der großen Gewinner dieses Wochenendes war, weil er nämlich dann die Führung auf Andrea Dovizioso ausgebaut hat auf 12 Punkte, 115 Punkte. Mit 115 Punkten führt Marc Márquez vor Andrea Dovizioso mit 103 Punkten. Alex Rins auf Platz 3 im Moment mit 88 Punkten und der Sieger vom Wochenende Danilo Petrucci mit 25 Punkten, die er geholt hat, jetzt bei 82 und auf Platz 4 Valentino Rossi mit seinem Salto Nullo auf Platz 5 mit 72 Punkten. Das sind die 5, die im Moment quasi zu beachten sind in dieser Fahrerwertung. Gibt es noch was, was wir besprechen sollten, Juliane, in der MotoGP?
Wir können vielleicht noch mal ganz kurz KTM anschneiden. Die haben ja in Frankreich groß gejubelt mit dem 6. Platz von Paul Espargaro. Das hat sich jetzt in Italien nicht so hundertprozentig bestätigt. Da ist Espargaro zwar 9. geworden, aber hat eben auch von den Stürzen im Vorderfeld profitiert. Aber ich denke trotzdem, generell ist KTM auf einem ganz respektablen Weg mit Espargaro. Der ist der Einzige, der im Moment mit KTM konstant gute Ergebnisse einfahren kann. Johann Zarco ist im Rennen Letzter geworden. Also das ist so der traurige Tiefpunkt in seiner bisherigen Karriere bei KTM. Er ist 17. geworden, hat erstmals in dieser Saison nicht mal ein Pünktchen geholt. Und wie das weitergeht, weiß man nicht so recht. Es wird ja schon gemunkelt, ob man seinen Vertrag nicht irgendwie vorher auflöst. Wir wollen das mal nicht hoffen, denn Zarco hat ja das Fahren nicht verlernt. Aber mit der KTM kommt er einfach nicht zurecht. Ähnlich wie Lorenzo bei Honda. Ob man ihm da vom Werk weiter entgegenkommen kann, man wird es sehen. Aber ja, es läuft gar nicht gut für den Franzosen.
KTM also auch in einer schwierigen Situation, ähnlich wie Yamaha, Honda, nur mit einem Fahrer. Bei Ducati ist im Moment alles in Ordnung, weil sie auch ihren Heim-Grand Prix gewonnen haben in Mugello mit Danilo Petrucci. Gleich hören wir uns nochmal wieder und dann werden wir uns mal um die Moto2 und die Moto3 kümmern. Da hatte nämlich am Samstag Marcel Schrötter noch in der Moto2 das Lachen auf seiner Seite. Das hatte er allerdings im Rennen dann nicht mehr. Das hören wir gleich hier bei Schräglage, unserem MotoGP-Talk hier auf meinsportpodcast.de.
Tour Le Jour, dein tägliches Update zu den French Open von Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Vom 26. Mai bis zum 9. Juni auf meinsportpodcast.de.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.
Moto 2 und Moto 3 sind am Wochenende auch gefahren. Marcel Schrötter führte nach dem Qualifying, hatte er die Pole Position vor Tom Lüthi und Alex Márquez, konnte aber die Führung nicht bei sich behalten. Alex Márquez hat am Ende das Rennen gewonnen, hat er gewonnen vor Luca Marini und Tom Lüthi. Tom Lüthi ist Dritter geworden und wir müssen sagen, Marcel Schrötter ist nur auf dem 8. Platz eingefahren. Juliane, wie ist das Rennen gelaufen und warum ist Marcel Schrötter dann von Platz 1 auf Platz 8 durchgereicht worden in diesem Rennen?
Ja, er hat schon die Führung am Start an seinen Teamkollegen Tom Lüthi eingebüßt. Die beiden konnten sich dann am Anfang eigentlich recht gut absetzen, aber dann hat sich die Verfolgergruppe wieder rangekämpft und dann wurde es für beide schwierig, weil dann kamen die Zweikämpfe und in solchen Positionskämpfen, da kommt man immer aus dem Rhythmus, dann verliert man natürlich Zeit. Und die Pace von dem späteren Rennsieger Alex Márquez konnten dann weder Lüthi noch eben Schrötter mitgehen. Lüthi ist zumindest noch aufs Podest gefahren. Bei Schrötter hat es eben nur für den 8. Platz gereicht. Inwieweit da jetzt noch seine Verletzung mit reinspielt, lässt sich natürlich schwer sagen. Aber er war ja am Fuß verletzt und ist da vielleicht noch nicht hundertprozentig fit. Und das Ding ist auch, dass sie beide seit Jerez, seit es einen neuen Hinterreifen für die Moto 2 gibt, im Problem sind. Da hapert es irgendwie an der Abstimmung. Sie sagen beide, sie finden nicht das Grip-Niveau, was sie brauchen. Und das scheint sie seit den Rennen in Spanien, eben auch in Le Mans und jetzt in Italien so ein bisschen auszubremsen. Schrötter noch stärker als Lüthi.
Schrötter, du hast es jetzt gerade gesagt, hat so ein bisschen Probleme in den letzten Wochen dann auch gehabt bei den letzten Rennen. Teils Verletzung, teils vielleicht dieser Hinterreifen, der neu ist. Auf jeden Fall hat er so ein bisschen den Anschluss an die Spitze verloren. In seinen letzten drei Rennen hat er dann nur noch 17 Punkte gemacht. Tom Lüthi ist vorne dran geblieben an der Spitze, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, dass Alex Marquez gefunden hat, woran es lag in den ersten Rennen. Er hatte in den ersten Rennen ein Podium in den ersten vier und die letzten beiden Rennen hat er jetzt gewonnen. Hat er irgendwas gefunden, was ihn jetzt schneller macht, beziehungsweise seine Maschine schneller macht?
Er sagt tatsächlich, dass das ein Stück weit auch mit diesem neuen Reifen zusammenhängt. Der ist ja, wie gesagt, in Jerez eingeführt worden. Da war Alex Marquez eigentlich auch schon gut dabei, hatte dann aber bei der Startkollision Pech, musste zurück an die Box, aus der Boxengasse starten und von da war nicht mehr viel möglich. Aber in Le Mans und in Italien jetzt hat er gezeigt, dass er absolut siegfähig ist und hat ja auch beide Rennen mit Vorsprung gewonnen, also sehr, sehr souverän. Und ich denke, er hat da jetzt tatsächlich mit seinem Motorrad ein gutes Paket gefunden, um dauerhaft stark zu sein, um nicht nur den WM-Leader, also der ja noch aktuell Lorenzo Baldassari ist, unter Druck zu setzen, sondern eben auch Lüthi im WM-Kampf ziemlich zu ärgern.
Wir haben jetzt einen Dreikampf in der WM-Wertung. Lorenzo Baldassari, du hast es erwähnt, ist hier auf Platz 4 eingefahren. Alex Marquez mit dem Sieg, Tom Lüthi auf Platz 3, auf Platz 2 Luca Marini, von dem wir bislang auch noch nicht so richtig viel gehört hatten. Zwischendurch mal ein 7. oder 6. Platz, aber insgesamt war das bislang eine eher unauffällige Saison von Luca Marini. Dieser Dreikampf, den wir an der Spitze haben, die drei haben sich noch nicht so richtig weit abgesetzt. In der Moto2 könnten wir noch ein relativ buntes Rennen sehen, oder, um den WM-Titel?
Das glaube ich auch. Also man muss wirklich sagen, dass es kaum möglich ist, bei einem Rennen einen Sieger vorherzusagen, weil in den Trainings immer wahnsinnig enge Abstände herrschen und da eine Prognose fast unmöglich ist. Jetzt mischt natürlich mit Marini noch ein nächster Kandidat mit. Jorge Navarro, ein Speed-Up-Pilot, also ein anderer Hersteller, ist auch mit dabei auf Platz 4. Der ist vor allem in der zweiten Rennhälfte immer extrem stark, hat jetzt auch in Le Mans Lüthi ordentlich unter Druck gesetzt. Der konnte aber standhalten. Der Navarro ist auch dreimal schon auf dem Podium gestanden. Also auch mit ihm ist zu rechnen. Insofern ist das Feld extrem eng beieinander. Und man kann jetzt nicht wirklich sagen, wer da am Ende die Nase vorn haben wird.
Also auf jeden Fall haben wir die Führung von Lorenzo Baldassari in diesem Moto2-Rennen oder in dieser Moto2-Fahrerwertung vor Alex Marquez und Tom Lüthi. Jorge Navarro ist im Moment auf Platz 4. Wie erging es den anderen beiden deutschen Fahrern hier in diesem Moto2-Rennen?
Also Lukas Tulowitsch und Philipp Oettl haben immer noch ihre liebe Not mit der KTM. Also es sind ja beides Rookies in der Moto2, aber jetzt im Moment genießen sie keinen Welpenschutz mehr. Es wäre an der Zeit, zumindest mal in die Punkteränge zu fahren. Das ist aber weder dem einen noch dem anderen bis jetzt gelungen. Sie sind in Italien 20. und 21. geworden. Und das ist natürlich nicht das, wo das Team ihre Teams sie sehen und auch nicht das, wo sie sich selber sehen, zumal der Rückstand auf die Spitze immer sehr groß ist, auch schon in den Trainings. Das setzt sich im Qualifying fort und im Rennen lässt sich dann meistens nicht mehr viel ausrichten. Insofern läuft es für die beiden jetzt nicht wirklich sehr gut in dieser Saison.
Lukas Tulowitsch, du hast es gesagt, auf Platz 20 eingefahren, Philipp Oettl dann auf Platz 21. Sie sind auch relativ weit von der Musik entfernt, ne, mit über 40 Sekunden Rückstand.
Absolut, absolut. Also da fehlt einfach viel zu viel, selbst um im Mittelfeld eine Rolle zu spielen. Beide kommen nicht so wirklich in Fahrt und wir sind ja jetzt schon im 6. Rennen. Also da müsste man sich mit dem Motorrad, mit der Abstimmung schon so weit vorgearbeitet haben, dass es ein bisschen weiter nach vorne geht. Aber generell muss man ja sagen, die KTMs haben diese Saison in der Moto2 extreme Probleme. Im Vorjahr haben sie mit Miguel Oliveira noch mit um den WM-Titel gekämpft. Der ist Vize-Weltmeister geworden. Aber seit die neuen Triumph-Motoren in der Moto2 eingeführt wurden, da ist KTM so weit von der Musik entfernt, dass es schon fast katastrophal ist. Also außer Brad Binder, der mal einen 5. Platz eingefahren hat, aber jetzt in Italien mit Platz 15 auch überhaupt kein Land gesehen hat, kommt kein KTM-Fahrer wirklich nah an die Spitze heran. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass generell bei dem Hersteller irgendwas im Argen liegt.
Brad Binder, du hast es gesagt, auch als 15. der beste KTM-Fahrer. Fahrer. Wir hatten sogar noch zwei Speed-Ups, die auf Platz 7 und Platz 10 eingefahren sind. Die zwei KTM von Brad Binder und Jorge Martin auf Platz 15 und auf Platz 16, also KTM mit einem wirklich fiesen Wochenende, was die Moto 2 angeht. In der Moto 3 haben wir im sechsten Rennen den sechsten Sieger erlebt. Dieses Mal war es Tony Arbolino, der das Rennen gewonnen hat. Lorenzo Dalla Porta zum zweiten Mal hintereinander auf Platz 2 und auf Platz 3 Jaume Marcia. Es die Inkonstanz ist das Konstanteste in der Moto 3, was wir im Moment sehen. Ich meine, das ist ein gewohntes Bild und es waren auch dieses Mal wieder 8 Fahrer, die innerhalb von einer Sekunde dann auf die Zielgerade eingefahren sind. Das macht das Ganze sehr abwechslungsreich im Moment wieder in der Moto 3.
Absolut. Also du hast es gerade gesagt, es waren 6 verschiedene Sieger in den 6 bisherigen Saisonrennen. Man kann das noch ein bisschen weiter zurückspinnen in das Vorjahr hinein. Dann haben wir 11 verschiedene Sieger in Folge und das zeigt, wie unberechenbar diese Klasse ist. Also es ist so eng. Es ist ja schier unmöglich zu sagen, wer die Pole einfahren wird, wer das Rennen gewinnen wird. Einer, der zwar immer vorne mitmischt und auch aktuell die WM-Führung innehat, ist Aaron Canet. Aber dahinter geht es sehr, sehr eng zu. Und auch in den Rennen ist, wie gesagt, immer in der Spitzengruppe so viel los, dass man am Ende überhaupt nicht sagen kann, wer den Pokal dann mit nach Hause nehmen darf.
In der Moto 3 führt im Moment Aaron Canet vor Lorenzo Dalla Porta. Ruben, es ist die Klasse gewesen, die in der du letztes Jahr dann für Eurosport kommentiert hast. Wie siehst du im Moment das Gesamtbild in der Moto 3?
Tatsächlich hat mich persönlich jetzt genau aus dem Grund auch dieser Sieg von Tony Arbolino nicht so überrascht, weil das war tatsächlich einer, den ich letztes Jahr auch schon gegen Ende des Jahres immer mal wieder auf dem Zettel hatte. Dass er es jetzt endlich geschafft hat mit seinem ersten Sieg, freut mich persönlich für ihn. Auch das restliche Podium, also Dalla Porta und Marcia, das sind tatsächlich eigentlich 3 Fahrer gewesen, die ich dieses Jahr durchaus im Titelkampf auch gesehen hätte oder immer noch habe. Tatsächlich, Arbolino hängt so ein bisschen hinterher, hatte wirklich einen schlechten Saisonstart, aber jetzt durch die 25 Punkte schiebt er sich wieder so ein bisschen ran. Dalla Porta zum zweiten Mal jetzt in Folge Zweiter geworden, also der ist definitiv noch drin im WM-Kampf. Und Marcia auch mit so einer etwas wechselhaften Saison. Also hat das Rennen in Argentinien gewonnen, da dachte ich persönlich, okay, der startet jetzt richtig durch. Ist dann auch nochmal Zweiter geworden in Austin, aber hatte danach dann wieder 2 eher schlechtere Rennen, hängt daher auch so ein bisschen hinterher. Aber vom Grundsatz her glaube ich tatsächlich, dass wir da 3 Jungs auf dem Podium am Ende gesehen haben, die tatsächlich super talentiert sind und die, wenn nicht in diesem Jahr, vielleicht dann im nächsten Jahr um den WM-Titel mitkämpfen werden. Aber grundsätzlich ist es natürlich tatsächlich so, wie ihr gerade auch schon gesagt habt, Moto3 ist halt jedes Wochenende wieder neu. Du weißt eigentlich nie, wen du wirklich als klaren Favoriten haben sollst. Bestes Beispiel eigentlich Romano Fenati, dieses Mal jetzt wieder gestürzt. Da hatten vor der Saison auch alle gesagt, der wird in der kleinsten Klasse super wieder zurückkommen, nachdem er ja letztes Jahr dieses Moto2-Abenteuer hatte, über das man vielleicht eher den Mantel des Schweigens legen sollte. Aber da haben wirklich viele gesagt, der wird sich in der Moto 3 wieder wie zu Hause fühlen. Ist überhaupt nicht der Fall. Und insofern, Moto 3 bleibt unberechenbar. Tatsächlich könnte ich mir gut vorstellen, dass das aber tatsächlich Aaron Canet einfach aufgrund seiner Konstanz einer derjenigen sein wird, die, auch wenn er jetzt mal kein so gutes Wochenende hatte, am Ende um den Titel mitfahren werden. Wie gesagt, aber dahinter ist die Liste, wer es sonst noch schaffen kann, echt lang. Also eigentlich auch jetzt in Mugello, wie gesagt, alle 3, die auf dem Podium waren, hätte ich persönlich vor der Saison auf dem Zettel gehabt. Dann haben wir plötzlich mit Nico Antonelli einen, der auch so ein bisschen seinen zweiten Frühling erlebt. Aktuell ist jetzt auch wieder starker Vierter geworden. Also die Liste ist lang und es könnte tatsächlich sein, dass wir in der Moto 3 dieses Jahr wirklich auch bis in die zweite Saisonhälfte hinein ein relativ offenes Feld noch sehen werden, was den WM-Titelkampf angeht. Letztes Jahr hat sich das dann ja irgendwann rauskristallisiert, dass es eben entweder Bezzecchi oder Jorge Martin werden würde. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass wir dieses Jahr so bis in die zweite Saisonhälfte nach der Sommerpause warten müssen und selbst da dann noch 1-2 Rennen, bis wir wirklich ein klares Bild haben.
Aaron Canet führt mit 83 Punkten vor Lorenzo Dalla Porta mit 80 Punkten. Dahinter eine ganz kleine Lücke, die sie aufgetan hat. Nicolo Antonelli auf Platz 3 mit 70 Punkten. Jaume Marcia mit 65 Punkten auf Platz 4. Und dann ist schon wieder eine größere Lücke. Celestino Vietti ist auf Platz 5 mit 52 Punkten. Das war der Blick auf MotoGP, Moto2 und Moto3 in Mugello am Wochenende. Juliane, wie geht's jetzt weiter in den nächsten 14 Tagen bis Barcelona?
Also es ist erstmal Pause. Barcelona ist ja dann ein relativ vollgepacktes Wochenende. Einmal mit dem Grand Prix und dann mit den Tests danach am Montag MotoGP-Test und am Dienstag Moto2, Moto3. Es wird auf jeden Fall spannend bleiben in der MotoGP. Hat ja sich herauskristallisiert, dass in den vergangenen Jahren immer der, der in Mugello gewonnen hat, auch in Barcelona gewonnen hat. Ich will da jetzt keinen Druck auf Petrucci aufbauen, aber es wäre, ja, die Statistik würde fortgeführt werden, wenn er dort wieder gewinnt. Aber ja, ich würde mal sagen, es wird auf jeden Fall eng bleiben, Ducati und Honda in der MotoGP. Und ansonsten, ja, werden wir sicherlich wieder enge Rennen auch in der Moto2 und Moto3 erleben.
Wenn ihr Interesse habt an der Berichterstattung zu MotoGP, Moto2, Moto3, dann sei euch wärmstens ans Herz gelegt, die Berichterstattung von motorsporttotal.com. Juliane Ziegengeist und Ruben Zimmermann, der zwischendurch ein paar technische Probleme hatte, deswegen war er zwischendurch nicht zu hören, waren das mit ihrer Expertise zu diesem Wochenende in Mugello. Vielen Dank euch beiden.
Ja, gerne, hat Spaß gemacht.
Ja, bis zum nächsten Mal, dann hoffentlich ohne Probleme. Das war jetzt so ein bisschen die, ja, der Motorplatzer von Rossi damals in Mugello, nur jetzt bei mir halt in der Leitung.
Motorplatzer von Ruben Zimmermann. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Schräglage. Das nächste Mal gibt es uns wieder tatsächlich nach dem Rennen in Barcelona. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den motorsporttotal.com-Experten Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann auf meinsportpodcast.de.